Christina, hast du schon mal eine Gewichtsdecke getestet?
Ich würde es echt mal gerne ausprobieren, aber ich habe noch nie eine benutzt. Nee. Einerseits habe ich das Gefühl, ich brauche es eigentlich nicht wirklich. Andererseits habe ich kein Auto und das bedeutet, ich müsste sowas dann auf dem Fahrrad transportieren. Und da ist das Gewicht schon echt irgendwie abschreckend.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wir sprechen heute über Schlaftrends. Und wir haben uns drei rausgesucht. Mouth Taping.
Den Sleepy Girl Mocktail, also ein Getränk.
Und eben Gewichtsdecken. Alle drei Trends, die haben eins gemeinsam. Sie versprechen uns, entweder beim Einschlafen zu helfen oder eben den Schlaf insgesamt die ganze Nacht über besser zu machen. Das Netz ist voll von vermeintlichen Tipps, von Werbung für Tapes, für diese Decken, Rezeptideen für den richtigen Mocktail und allem drum und dran.
Ja, es ist ein Riesenmarkt und wir schauen uns heute mal an, was ist dran an diesem Versprechen? Was lohnt es sich auszuprobieren und wo spart man sich das Geld lieber? Und ganz zum Schluss schauen wir auch nochmal, was es so für Low-Budget- oder kostenlose Tipps gibt, um besser zu schlafen.
Also wir machen quasi so eine Art langen Mythencheck, Christine. Ich habe sehr viele Perlen aus den Weiten des Internets mitgebracht. Ich freue mich.
Ja, ich mich auch.
Und auch schön, dass ihr wieder zuhört bei Überschlafen. Wir sind ein wissenschaftlicher Podcast über den Schlaf und den haben wir gestartet, weil wir ein Drittel unseres Lebens schlafen und so richtig viel wissen die meisten von uns nicht über diese Zeit. Das ändern wir. Wir sind Dr. Christine Blume, Schlafforscherin und Schlaftherapeutin an der Uni Basel und den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel. Hi Christine.
Ja, hallo Ilka. Und wie immer mit meiner wunderbaren Podcast-Kollegin Ilka Knigge, Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin.
Vielen Dank. Christine, wir starten mit Mouth Taping. Ich bin mir sicher, viele haben den Begriff schon mal gehört. Es ist genau das, wonach es klingt. Also der Mund wird zugeklebt beim Schlafen und es ist kein Witz, es gibt da richtig so einen Markt für. Also es gibt da diese speziellen kleinen Klebebänder, so in Mundform. Das sind so kleine Ausschnitte, sind extra dafür gemacht. Christine, weißt du, wie lange es diesen Begriff schon gibt, beziehungsweise diese Praxis?
Mir begegnet er erst seit vielleicht so 2 bis 3 Jahren immer wieder und meistens dann, wenn ich für einen wissenschaftlichen Faktencheck angefragt werde. Aber okay, also ich muss auch sagen, so lange bin ich halt auch noch nicht in dem Business. Das heißt, es könnte ihn auch schon länger geben und ich weiß es nur nicht. Ich habe auch mal geschaut, wann die erste wissenschaftliche Publikation dazu rauskam. Und das war nach meiner Recherche 2009. Und da ging es um Mouth Taping und Asthma. Und da ging es um die Frage, ob das Mouth Taping einen Vorteil bringt für Patientinnen und Patienten mit Asthma, weil eine Idee ist ja, dass das Mouth Taping dazu führt, dass man eben in der Nacht durch die Nase atmet.
Genau.
Da ist die Luft dann auch feuchter und wärmer und das könnte eben für Asthma-Patientinnen und Patienten besser sein. Das war die erste Publikation und zum Schlaf und Mouth Taping, da gab es dann 2022 und 2023 je 2 kleine Studien. In Summe habe ich also nur 3 veröffentlichte Studien überhaupt gefunden und ja, insgesamt scheint es in der Wissenschaft ein ziemlich neuer Trend zu sein. Vielleicht, das muss man auch sagen, folgt da auch die Wissenschaft den Trends in den sozialen Medien.
Ja, ich habe mich mal schlau gemacht, wie oft der Begriff gegoogelt wird. Also es gibt ja die Google-Trends und da taucht der Begriff so seit 2 Jahren immer häufiger auf. Davor auch mal, aber eben nicht so regelmäßig. Das heißt also, Leute suchen so seit etwa 2 Jahren immer häufiger bei Google nach dem Begriff Mouth Taping. Also ich habe nur Mouth Taping genommen, jetzt nicht irgendwie im Zusammenhang mit Schlaf oder Asthma oder sowas. Das Mouth Taping, das hast du eben schon gesagt, das soll ja zur reinen Nasenatmung führen und einen Haufen Vorteile mit sich bringen. Die wollen wir gleich mal checken. Wir fangen vorne an. Wie atmen wir eigentlich nachts? Die Frage wollte ich mit dir vorab mal klären. Also wir gehen jetzt einfach von gesunden Schläferinnen und Schläfern aus. Atmen wir hauptsächlich durch den Mund oder durch die Nase?
Also die meisten Menschen atmen während des Schlafens genauso wie am Tag durch die Nase. Und da muss man sagen, ja, eine Nasenatmung, die hat Vorteile, weil zum Beispiel bei der Atmung durch die Nase so kleine Partikel, die wir nicht einatmen sollten, also Staub oder jetzt im Frühling vielleicht auch Pollen und auch eventuelle Krankheitserreger, die werden da rausgefiltert. Die Atemluft wird zusätzlich auch angewärmt und befeuchtet. Aber man muss sagen, auch gesunde Schläferinnen und Schläfer atmen manchmal durch den Mund, zum Beispiel, wenn wir erkältet sind, das kennen wir alle.
Oh ja. Ich habe gefunden, dass auch Promis das Gespräch über Mouth-Taping anheizen. Zum Beispiel Erling Haaland, Stürmer beim Fußballclub Manchester City. Der war letzten Sommer zu Gast im Videopodcast Impulsive. Und da hat er so ganz nebenbei erzählt, dass er sich nachts den Mund zuklebt.
Nostril breathing is the way to go when you're doing sports.
Then you should try to tape your mouth then.
At night.
No, yeah, now, why right not? Now. Or when you train.
Right now on the podcast?
It would be a bit difficult.
No,
right. But seriously.
No, right. I've actually done that. I've actually bought tape to help like sure I'm not a mouth breather.
I have it. I sleep with it.
That's the new thing right now. Yeah.
Er ist derjenige, der sagt, you should try to tape your mouth then. Und man hört so ein bisschen raus, der will sich optimieren und seinen Mund zukleben. Das hat auch so ein bisschen was mit seinem Beruf als Profifußballer zu tun. Und da will ich gerne mit dir drüber sprechen, Christine. Mhm. Kann man denn generell sagen, dass es gesünder ist, durch die Nase zu atmen, als durch den Mund, aufgrund vielleicht dieser ganzen Vorteile, die du eben schon genannt hast?
Wenn man ab und zu mal durch den Mund atmet, also in der Nacht durch den Mund atmet, zum Beispiel wenn man halt erkältet ist oder auch jetzt im Frühling zum Beispiel eine Pollenallergie hat und die Nase deshalb zu ist, dann ist es jetzt nicht weiter tragisch. Das geht entweder von alleine wieder vorbei oder es lässt sich auch ganz gut behandeln. Wenn man jetzt dauerhaft durch den Mund atmet, dann kann das aber gewisse Gesundheitsrisiken mit sich bringen und daher lohnt es sich dann auch mal drauf zu schauen, was da die Ursachen sind und die gegebenenfalls zu behandeln. Ja, ob Mouth-Taping da eine gute Option ist, das schauen wir uns heute mal genauer an.
Gucken wir erstmal kurz auf die Ursachen. Was könnten die denn sein?
Also es kann einfach auch eine Gewohnheit sein. Also zum Beispiel, wenn man längere Zeit nicht durch die Nase atmen konnte und das dann wieder geht, dann könnte das einfach so ein Überbleibsel sein, dass man es halt nicht macht. Aber es kann auch ein Zeichen dafür sein, dass etwas die Nasenatmung stört oder verhindert, wie eben zum Beispiel eine verstopfte Nase bei einer Erkältung. Insbesondere aber auch dann, wenn das eben mit Schnarchen einhergeht. Und da gibt es verschiedene Ursachen. Zum Beispiel, es können gutartige Wucherungen der Nasenschleimhaut sein, sogenannte Polypen. Das haben auch wahrscheinlich viele schon mal gehört. Mhm. Und es kann auch einfach die Anatomie der Nase sein. Es können auch vergrößerte Mandeln sein. Auch Zahnfehlstellungen zum Beispiel, die verhindern, dass man den Mund schließen kann. Das kann eben auch dann zu einer Atmung durch den Mund führen. Oder eben die sogenannte obstruktive Schlafapnoe, also das ist ein Fachbegriff. Und was da passiert ist, dass in der Nacht, wenn die Muskulatur sich entspannt, insbesondere dann, wenn man auch auf dem Rücken liegt, dann kollabieren oder erschlafen so die oberen Atemwege und die blockieren eben dann die Atmung. Und dadurch kommt es zu Atemaussetzern, es kommt auch zu lautem Schnarchen und eben häufig auch zu einer Atmung durch den Mund und eben nicht mehr durch die Nase. Und all diese Ursachen, die kann man aber behandeln, die sollte man auch möglicherweise behandeln. Und da muss man aber auch ganz klar sagen, die gehören in fachärztliche Behandlungen und nicht in die Hand von Internetshops, die Tapes verkaufen.
Ja, ich höre da so ein bisschen raus, also zu sagen, Moment, ich habe da doch ein Problem und ich atme die ganze Zeit durch den Mund, also klebe ich mir den zu. Das ist jetzt nicht so die feine Idee.
Nee, das ist ein bisschen kurz gedacht.
Was macht denn Atmen durch den Mund in der Nacht mit uns? Also wir alle kennen es ja, trockener Mund ist erstmal so das, was man im Kopf hat.
Super unangenehm. Ja, also das ist natürlich so das Symptom, was wir alle kennen. Das ist in erster Linie natürlich unangenehm, aber man muss auch sagen, so ein trockener Mund über viele Stunden hinweg, das kann zum Beispiel auch Karies oder Infektionen im Mundraum begünstigen.
Karies?
Und das liegt daran, dass der Speichel eben wichtige Stoffe für auch die Mund- oder Zahnhygiene, Zahngesundheit beinhaltet. Bei Kindern, die ja noch im Wachstum sind, da gibt es auch Studien, die zum Beispiel darauf hinweisen, dass sich durch eine dauerhafte Atmung durch den Mund die Gesichtsform verändern kann.
Oha.
Und nur um das zu sagen, weil manche wohl auch Mouth-Tapes für eine, in Anführungszeichen, schönere Gesichtsform verwenden.
What?
Ja, dafür gibt es keine wissenschaftlichen Belege bei Erwachsenen.
Das habe ich bei meinen ganzen Recherchen gar nicht gefunden. Das ist ja crazy. Was ist das denn?
Durchgerutscht.
Erling Haaland, kommen wir mal auf den zurück. Der wünscht sich ja eine Optimierung. Also der spricht in diesem Podcast, ich habe mir das ein bisschen länger angehört, zum Beispiel auch von Biohacking. Also es ist ja so ein bisschen der Oberbegriff für den Körper so optimieren, dass man da alles rausholen kann. Und für ihn ist eben dieses Mouth-Taping Teil davon. Und die Idee ist, dass der Körper eben durch die Nasenatmung besser mit Sauerstoff versorgt wird, auch eben in der Nacht, mit einem positiven Effekt auf die Leistungsfähigkeit. Was sagst du denn da als Schlafforscherin? Hack oder Nonsense?
Es wäre fast eher so ein Thema für Hals-Nasen-Ohren-Ärztinnen vielleicht. Aber also man liest schon immer wieder, dass die Nasenatmung die Sauerstoffversorgung verbessert. Und ein Grund dafür ist wohl, dass eben in den Nasennebenhöhlen das Gas Stickstoffmonoxid gebildet wird, das eben bei einer Atmung durch die Nase dann in die Lunge gerät. Und dieses Stickstoffmonoxid, was das macht, ist, das kann dann dort in der Lunge zum Beispiel die Gefäße weiten und dadurch eben auch die Sauerstoffaufnahme verbessern. Die Frage ist allerdings, wie sehr sich das jetzt auf die Sauerstoffversorgung auswirkt. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, wenn man mal durch den Mund atmet, dass man dann irgendwie unter Sauerstoffmangel leidet. Mhm. Und die Frage wäre auch jetzt, um bei Profisportlern zu bleiben, ob sich das auf die Regeneration oder Leistungsfähigkeit niederschlägt. Genau. Und dazu habe ich jetzt auch keine Studie gefunden. Meine erste Frage wäre aber tatsächlich auch, atmet ihr überhaupt durch den Mund in der Nacht? Oder
also du meinst jetzt Erling Haaland, oder?
Ja, genau. Also wie kam er überhaupt auf die Idee, das zu machen? Also wenn er nicht durch den Mund in der Nacht atmet, dann muss ich sagen, ich sehe auch keinen Grund, warum man sich jetzt den Mund zukleben sollte. Also eben Leistungssteigerung durch Mouth-Taping wurde nicht untersucht. Es gibt nur 3 Studien dazu und da ist keine zur Leistungssteigerung dabei. Und ja, wenn er nachts wirklich vorwiegend durch den Mund atmet, dann sollte die Ursache ärztlich abgeklärt werden und behandelt werden und ja, nicht durch Mouth-Tapes.
Komm, wir gucken mal genauer auf diese 3 Studien. Du hast die eben schon erwähnt, jetzt gerade nochmal. Jetzt müssen wir da mal ein bisschen tiefer reinschauen. Ja. Was wurde da rausgefunden und was wurde überhaupt untersucht?
Also 2 dieser Studien, die haben sich eben mit dem Schlaf beschäftigt und da hat man sich eben dann auch die Wirkung von Mouth-Tapes auf den Schlaf angeschaut. Genauer gesagt waren das Patienten eben mit so einer leichten Schlafapnoe, haben wir gerade schon darüber gesprochen, so Atemaussetzer in der Nacht. Und man hat sich angeschaut, wie verändert sich das Schnarchen und auch diese Atemaussetzer durch die Mouth-Tapes. Also war eine spezielle Zielgruppe, die sie untersucht haben. Mhm. Und die haben gefunden, dass das Zukleben des Mundes dazu geführt hat, dass die Probandinnen und Probanden etwas weniger geschnarcht haben und auch etwas weniger Atemaussetzer hatten.
Ah ja, okay.
Ich möchte aber auch an der Stelle betonen, SchlafmedizinerInnen sagen, dass diese Studien nicht ausreichen, um eine abschließende Bewertung vorzunehmen, auch weil die Stichprobe zu klein ist. Und man muss auch sagen, also wenn jemand unter Atemaussetzern leidet, dann kann man selber nur schwer beurteilen, wie schwer diese Atemaussetzer sind. Und deshalb sollte das immer fachärztlich abgeklärt werden.
Was war denn mit der Schlafqualität der ProbandInnen in diesen Studien?
Ja, um es kurz zu machen, wie gut oder schlecht die Teilnehmenden ihren Schlaf empfunden haben, das wurde nicht untersucht.
Okay, aber manche berichten ja in den sozialen Medien, sie würden besser schlafen. Hast du eine Idee, warum das der Fall sein könnte?
Ja, alleine die Tatsache, dass man was tut, um besser schlafen zu können, das könnte natürlich auch den Schlaf verbessern. Mhm. Einerseits, weil man das Gefühl hat oder man weiß, was man tut etwas, man erwartet vielleicht auch, dass es den Schlaf verbessert. Das kann ein ganz mächtiger Wirkfaktor durchaus sein. Mhm. Aber man dreht vielleicht auch ein bisschen an anderen Stellschrauben, die sich dann positiv auf den Schlaf auswirken können. Zum Beispiel, indem man dem Schlaf einen höheren Stellenwert einräumt.
Was für Risiken bringt denn das Mouth-Taping mit sich? Weil ich würde sagen, bevor wir wirklich so gar keine Luft mehr bekommen, bevor das lebensgefährlich wird, wachen wir auf. Aber vielleicht jetzt mal völlig abgesehen davon, gibt es da Verspannungen oder vielleicht irgendwelche anderen negativen Auswirkungen? Kann man das aus den Studien sagen?
Also wenn wir davon ausgehen, dass wir in der Nacht durch den Mund atmen, weil es halt durch die Nase nicht geht, dann ist natürlich das Zukleben des Mundes irgendwie eine denkbar schlechte Idee. Mhm. Es gibt auch Ideen, dass das vielleicht Angstzustände fördern könnte, weil man das Gefühl hat, zum Beispiel, man bekommt nicht genügend Luft. Und daneben könnte auch ein Effekt sein, dass es einfach zu Hautirritationen kommt, weil man zum Beispiel allergisch auf die Klebstoffe reagiert. Also ich weiß, ich hätte eine Pflasterallergie.
Ja, ich stelle es mir auch ganz komisch vor. Also machen wir mal einen Strich drunter, jetzt sich einfach so ein Tape im Netz bestellen und hoffen, dass man vielleicht nach dem Sport besser regeneriert, wenn man sich nachts den Mund zuklebt oder seine Nasenatmung ganz generell verbessert. Irgendwie eine blöde Idee, oder?
Ja, und auch wirklich für alle anderen positiven Versprechen, die da so gemacht werden, gibt es wissenschaftlich keine Evidenz.
Kommen wir zu einem Produkt, das mittlerweile auch schon wie so ein Lifestyle-Produkt wirkt. Gewichts entdecken. Also du würdest sie ganz gerne mal testen, Christine?
Ja, ich würde das echt ganz gerne mal testen, aber ich kenne leider auch niemanden, der eine hat, wo ich mir eine ausleihen könnte. Und irgendwie, ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich brauche es, deshalb habe ich mir da jetzt auch keine bestellt oder so.
Ja.
Und hast du schon mal unter einer Gewichtsdecke geschlafen?
Nee, also ich muss auch sagen, meine Priorität bei Decken ist warm, 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 weil ich ja nachts immer so friere. Und eigentlich möchte ich da auch nichts verändern. Ich habe jetzt endlich mal eine Lösung gefunden, um nachts nicht mehr so zu frieren. Aber es gibt diese Gewichtsdecken mittlerweile wirklich überall. Also mir war vor unserer Recherche nicht klar, dass das so verbreitet ist. Also es gibt sie bei diesem einen großen Online-Versand, den wir alle kennen, dann diesem einen großen schwedischen Möbelhaus oder eben auch von Marken. Die werben dann damit, dass nur ihre Decken original sind. Also Gewichtsdecken, jetzt mal ganz allgemein, die sollen gut 10% des Körpergewichts schwer sein. Das wird auf den meisten Seiten empfohlen. Andere Seiten schreiben zum Beispiel auch 15%, aber das ist so der Richtwert. Und das passiert dann durch so kleine eingearbeitete Glas- oder Kunststoffkügelchen in den Decken. Also wir zwei würden vielleicht so, weiß ich nicht, eine 6 bis 7 Kilo Decke über uns tragen. Mancher vielleicht auch eine 10 Kilo Decke. Und dann soll das hier passieren. Achtung, Werbevideo.
Durch das Gewicht übt sie einen gleichmäßigen Tiefendruck aus, der einer Umarmung gleicht. Dieser Druck wirkt auf die Sinne und der Körper wird intensiver wahrgenommen. Auf natürliche Art und Weise beruhigt die Decke den Körper und reduziert Stress. Denn nun schüttet der Körper das Glückshormon Serotonin und das Schlafhormon Melatonin aus und senkt gleichzeitig den Cortisolspiegel, der das Stresslevel reguliert. Das Ergebnis ist ein euphorisches Gefühl der völligen Entspannung des Körpers und Nervensystems.
Wow, oh, epische ziemlich Musik. Dicht. Epische Musik auch, ja genau. Lass uns das mal so nach und nach so ein bisschen sortieren. Also ich meine, da steckt ja sehr viel drin. Vielleicht erstmal vorne angefangen. Wie wirkt denn eine Decke, die etwa 5 bis 10 Mal so viel wiegt wie vielleicht eine übliche Decke, jetzt auf unseren Körper?
Also die Idee ist, wie man auch gerade in dem Ausschnitt aus dem Werbevideo ja gehört hat, dass Gewicht ruft irgendwie so eine taktile Stimulation hervor. Die wird manchmal auch gesagt, soll wie so eine Umarmung oder auch einer Massage gleichen. Also Berührungen, die viele Menschen als angenehm empfinden und vielleicht auch auf viele Menschen beruhigend wirken, das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit fördern. Und die sollen eben so zu Entspannung führen. Also klingt prinzipiell nicht so schlecht, wenn man schlafen will, weil da muss man sich ja auch entspannen.
Wir waren eben beim Mouth-Taping schon beim Thema Sicherheit. Mhm. Ist so eine schwere Decke sicher?
Ja, es gibt eine Studie, die zum Beispiel die Sicherheit einer 13,5 Kilo schweren Decke, also relativ schwer, bei gesunden Erwachsenen untersucht hat. Und die haben gefunden, dass die Vitalparameter, also sowas wie Blutdruck, Herzrate, Sauerstoffgehalt im Blut und so, das war alles okay. Also da gibt es jetzt keine Risikobedenken, die man da im Hinterkopf behalten sollte. Wichtig ist aber, dass man die Decke im Notfall immer noch selbst von sich schieben können sollte, eben also unter dieser Decke selbst hervorkommen können sollte. Denn sonst kann es natürlich gefährlich werden.
So, jetzt haben wir eben schon gehört, diese Gewichtsdecke zu verwenden, das soll einen tollen positiven Effekt auf unseren Schlaf haben. Es gibt ja auch ein paar wenige Studien mit Gewichtsdecken. Lass uns auf die mal genauer schauen. Welche Teilnehmenden haben da mitgemacht und welchen Effekt hatte die Decke wirklich in diesen Versuchen?
Ja, lass uns doch mal auf die randomisierten und gut kontrollierten Studien schauen, die eben Gewichtsdecken mit einem Placebo verglichen haben. Das sind also die qualitativ hochwertigen Studien, aus denen man dann auch entsprechende Schlussfolgerungen ziehen kann.
Christine, jetzt hast du gerade randomisiert gesagt. Bitte erklär doch nochmal ganz schnell den Begriff für alle, die da gerade geistig so ein bisschen ausgestiegen sind. Von was gehst du aus, wenn du randomisiert sagst?
Genau, das beschreibt im Endeffekt einfach nur, dass die Probandinnen und Probanden, die da teilgenommen haben, dass man wie so eine Münze zum Beispiel geworfen hat, um die zu den Gruppen zuzuteilen. Oder manchmal auch, dass ein Proband, eine Probandin beide Bedingungen durchläuft nacheinander, aber in unterschiedlicher Reihenfolge. Also die Hälfte der Stichprobe fängt dann mit der Gewichtsdecke an und hat dann die leichte Decke und die andere Hälfte, die würde das einfach andersrum machen. Also das ist im Endeffekt eine Strategie, um so Reihenfolgeeffekte zu umgehen.
Also es geht einfach darum, dass das gut gemachte Studien sind, die so, ich sag mal, Zufallsergebnisse eher ausschließen.
Genau, also randomisiert und kontrolliert, das sind einfach die beiden Begriffe, die dafür stehen, dass das eine qualitativ tendenziell hochwertige Studie ist.
Genau, schauen wir auf die Wirkung von den Gewichtsdecken. Ja.
Also eine Studie, die hat die Wirkung von Gewichtsdecken bei Kindern mit Autismus untersucht, denn da sind Schlafprobleme eben häufig. Aber auch hier eben spezielle Stichprobe natürlich. Hat aber keine Wirkung auf den Schlaf oder die Schlafqualität hier gefunden. Eine andere Studie, die hat dann auch die Wirkung bei Erwachsenen mit Insomnie, also Ein- und oder Durchschlafstörungen mit Tagesbeeinträchtigung untersucht. Man muss aber sagen, diese Patientinnen und Patienten, die hatten noch eine andere psychiatrische Diagnose, also sowas wie Depressionen, Angststörungen oder auch ADHS, also ein Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Und die Studie ist sehr spannend, denn da hat sich doch ein recht deutlicher Vorteil der Gewichtsdecken im Vergleich mit den normalschweren Decken gezeigt, wenn man sich jetzt die Insomnie-Symptome und auch die Erschöpfung am Tag angeschaut hat. Die Teilnehmenden, die hatten also den Eindruck, die schwere Decke, die verbessert den Schlaf. Das habe ich gerade gesagt. Die hatten den Eindruck, die schwere Decke verbessert den Schlaf, denn objektiv konnte man die Verbesserungen nicht messen. Also die Teilnehmenden haben nicht länger geschlafen und auch die nächtliche Wachheit, die hat sich durch die Decke nicht reduziert.
Aber du sagst ja immer, der subjektive Eindruck ist total wichtig vom eigenen Schlaf, ne?
Genau. Und man muss auch sagen, die empfundene Verbesserung, die ist vielleicht sogar wichtiger. Also ich würde die tendenziell hier sogar höher gewichten, denn auch eine Insomnie, die ist ja rein subjektiv definiert. Also ich muss ja bei einer Insomnie gar nicht unbedingt objektiv sehen, dass jemand häufig aufwacht oder Probleme beim Einschlafen hat. Das Gefühl, das reicht aus. Mhm. Und spannend ist diese Studie auch, weil sich eben auch die Symptome von Angst und Depression bei den Patientinnen und Patienten verbessert haben.
Wir können also bei diesem Schlaftrend sagen, klingt vielversprechend, oder?
Ja, das klingt vielversprechend. Man muss da aber so ein bisschen aufpassen, weil es waren ja eben Patientinnen und Patienten, die noch eine andere Diagnose hatten. Und dadurch sagt die Studie halt letztlich nichts darüber aus, ob die Gewichtsdecken den Schlaf direkt verbessert haben oder indirekt, eben über eine Verbesserung von Angst und Depressivität zum Beispiel. Und wir wissen letztlich halt auch nicht, ob die Gewichtsdecken damit auch bei Patientinnen und Patienten wirksam wären, die nur eine Insomnie haben. Und ich muss auch sagen, also in der Behandlung spielen die bisher keine Rolle.
Und an alle von euch, die jetzt vielleicht Insomnie noch nicht so ganz oft gehört haben, Christine, du machst nochmal eine ganz schnelle Definition.
Insomnie sind eben Ein- und oder Durchschlafprobleme. Auch der Tag ist dann beeinträchtigt. Man fühlt sich zum Beispiel am Tag dann nach einer schlechten Nacht müde, erschöpft, unkonzentriert. Und es muss aber auch mit einer gewissen Häufigkeit und mit einer gewissen Dauer auftreten. Also mindestens 3 Nächte pro Woche müssen betroffen sein über einen Zeitraum von 4 Wochen.
Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, haben wir auch 2 Folgen zu Insomnie gemacht. Bleiben wir mal bei den Decken. Also wir können festhalten, nicht alles aus dem Werbevideo ist weit hergeholt. Auf einen Aspekt möchte ich aber mal eingehen, weil der kommt mir sehr weit hergeholt vor. Nämlich der Einfluss von so einer Gewichtsdecke auf den Hormonhaushalt. Kann die Decke durch ihre entspannende Wirkung, wir nehmen jetzt einfach mal an, dass sie die vielleicht hat auf Leute, zur Ausschüttung von Hormonen wie Melatonin führen? Weil das wird ja in diesem Video gesagt.
Also dazu gab es 2022 eine Studie von Kolleginnen und Kollegen aus Schweden, die da mal Licht ins Dunkel bringen wollte. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe genauso reagiert wie du, so wie Hormone. Aber lass uns doch mal schauen, was die gefunden haben.
Ja, bitte.
Also die haben 26 junge und gesunde, das muss man hier beachten, Menschen für 2 Nächte ins Schlaflabor eingeladen. Und einmal haben die unter einer Gewichtsdecke geschlafen und einmal einfach unter einer normalen Decke. Und sie haben den Schlaf und auch eben verschiedene Hormone bei den Probandinnen und Probanden gemessen. Genauer gesagt, in der Studie mussten die Teilnehmenden eine Stunde vor dem Schlafengehen schon unter dieser Decke im Bett liegen. Und während dieser Zeit haben die Forschenden eben alle 20 Minuten die Hormone gemessen. Eben Melatonin haben wir gerade auch schon in dem Werbevideo gehört. Also das ist das Hormon der Dunkelheit, das beim Einschlafen hilft. Sie haben außerdem auch noch Oxytocin gemessen. Das haben vielleicht auch manche schon gehört. Wird manchmal so als Kuschelhormon bezeichnet. Das aber auch Angst und Stress reduziert und Wohlbefinden fördert. Und das dritte Hormon, was sie gemessen haben, wurde auch im Werbevideo angesprochen, ist Cortisol, eben das Stresshormon.
Ja.
Und ja, die Frage ist jetzt, was haben sie gefunden?
Genau.
Also ich mache es kurz. Nur beim Melatonin haben sie einen Unterschied gefunden zwischen den beiden Decken. Es gab keinen Effekt auf die anderen Hormone und es gab auch keinen Unterschied zwischen den beiden Decken, wenn man sich den Schlaf angeschaut hat. Ich meine, ja, okay, es waren halt auch junge und gesunde SchläferInnen. Ist vielleicht jetzt auch nicht so wahnsinnig überraschend.
Aber Moment, also es gab einen Unterschied beim Melatonin? Wirklich?
Ja. Also in der Bedingung mit den Gewichtsdecken, da konnte man geringfügig mehr Melatonin in der Stunde vor dem Schlafengehen messen.
Das ist ja krass, das hätte ich nicht gedacht. Was bedeutet das dann?
Also es ist schwer zu sagen. Und ehrlich gesagt, ich glaube, man kann hier auch nicht ausschließen, dass es eine andere Erklärung als die Gewichtsdecke für diesen Befund gibt. Also okay. Ich wäre da wirklich jetzt sehr vorsichtig. Ich würde das gerne erst nochmal in weiteren Studien bestätigt sehen. Bin da momentan vorsichtig bis skeptisch. Auch wenn das wirklich eine gute Studie ist. Ich kenne die Kolleginnen und Kollegen auch. Aber gerade auch, wenn es eben nur dieser eine Befund ist, wo man was gefunden hat, da wäre ich jetzt erstmal vorsichtig.
Okay.
Und natürlich stellt sich auch die Frage, ob das überhaupt praktisch relevant wäre. So eine geringfügige Erhöhung der Ausschüttung des Dunkelhormons Melatonin. Wir haben ja auch immer wieder schon darüber gesprochen, dass Melatonin keinen direkten Zusammenhang hat mit der Einschlafqualität oder Durchschlafqualität. Ja, also die Frage wäre, ob sich das überhaupt auf den Schlaf der Teilnehmenden auswirkt. Hier hat es ja offensichtlich nicht getan.
Manchmal werden diese Gewichtsdecken ja auch als Therapiedecken bezeichnet. Findest du, das ist eine Art von Therapie?
Naja, also wenn, dann ja nur eine symptomatische Therapie. Also ich würde von diesem Begriff wirklich Abstand nehmen, weil wenn man die Decke dann wieder weglässt, dann kann es ja auch gut sein, dass die Symptome eben wieder zurückkommen. Und ich finde halt kritisch wird es dann, wenn man das Gefühl hat, man kann nur noch mit der schweren Decke gut schlafen. Und auch da spielt vielleicht auch die Erwartung dann so eine Rolle. Aber ich würde Gewichtsdecken deshalb nur empfehlen oder zusätzlich empfehlen, wenn man das natürlich angenehm findet. Wichtiger wäre aber, denke ich, noch die Ursache der Schlafprobleme zu behandeln. Zum Beispiel eben mit so einer kognitiven Verhaltenstherapie bei Insomnie. Darüber haben wir hier auch schon im Podcast gesprochen, wen es interessiert.
Genau.
In den Folgen zu Insomnie haben wir da ausführlich drüber gesprochen.
Also, was ist dein Fazit zum Trend Gewichtsdecke? Mal austesten?
Kann man, glaube ich, durchaus machen, ja. Also ich würde es auch ja gerne mal ausprobieren. Und wenn man das angenehm findet, warum nicht? Aber eine langfristige Lösung für Schlafprobleme ist es vermutlich halt für die wenigsten Menschen. Und da würde ich dann doch eher an den Ursachen ansetzen und nicht zu einer Gewichtsdecke greifen.
Also vielleicht eher eine angenehme Spielerei, sagen wir es mal so.
Ja, genau.
Kommen wir zu unserem letzten Schlaftrend, dem Sleepy Girl Mocktail. Wer auf TikTok unterwegs ist, hat sicher schon sehr viele Menschen gesehen, die sich diesen Mocktail zusammen mixen, wie sie hier.
It really helps you get the best sleep of your life and I'm gonna tell you how.
Das ist wirklich einfach immer so. Meist Frauen, die dann vor der Kamera anfangen, so schön rumzumixen. Das Getränk sieht auch super aus. Wir haben übrigens keinen Sleepy Boy Mocktail gefunden. Also offenbar ist es für eine sehr spezielle Zielgruppe gedacht. Und der beste Schlaf des Lebens, den wollen wir eigentlich alle, ne?
Ja, aber auch dieser Claim immer, der beste Schlaf deines Lebens. Ja,
deines Lebens. Also, so soll es gehen.
You're gonna wanna throw some ice into your favorite little glass. Then grab your tart cherry juice. Tart cherry juice is a natural source of melatonin. It's packed with antioxidants and nutrients. It aids sleep, but it also helps with muscle recovery, which is why this is also great to have at the end of the day after a hard workout. And then I'm gonna mix in a scoop of magnesium powder.
Also, ich habe da nicht drin rumgeschnibbelt, sondern das ist ihr eigenes zusammengeschnittenes Video. Ich fasse mal zusammen. Man mische Sauerkirschsaft mit Eiswürfeln, Magnesiumpulver und einem Softdrink und erhalte ein Getränk, das enthält Melatonin, Antioxidantien, Nährstoffe und die sollen den Schlaf unterstützen, den Muskeln bei der Erholung helfen und damit soll dieser ganze Drink auch super geeignet sein, um nach einem langen Tag mit Sporteinheit gut zu schlafen. Christine, wir wollen das ein bisschen auseinanderdröseln. Wir fangen vorne an beim Sauerkirschsaft. Und an der Stelle mal ein kleiner Hinweis, wir haben schon mal eine ganze Folge dazu gemacht, ob und wie Ernährung den Schlaf beeinflussen kann. Da könnt ihr gerne auch mal reinhören.
Ja, und der Sauerkirschsaft auch vor.
Genau, da kam der Sauerkirschsaft auch vor. Es stimmt, Das wissen wir von da. Da ist Melatonin wirklich drin. Du erklärst jetzt aber mal, wie viel und ob das überhaupt was bringen kann, um besser einzuschlafen.
Genau, also hier nochmal die kompakte Kurzversion. Für eine längere Erklärung dürft ihr dann gerne in die andere Folge reinhören. Subjektiv hat der Genuss von Sauerkirschsaft in Studien den Schlaf der Teilnehmenden nicht verbessert. Bei den objektiven Maßen, wenn man da den Schlaf sich angeschaut hat, da gab es zwar Unterschiede im Sinne einer Verbesserung durch den Sauerkirschsaft. Ich bezweifle aber, dass das wirklich durch den Saft bedingt war. Also mein Fazit wäre, schmeckt gut, wahrscheinlich, aber es ist sicher kein Wundermittel für den Schlaf.
Dann Antioxidantien, Nährstoffe sind sicher erstmal nichts Schlechtes, aber kann es sich positiv auf den Schlaf auswirken, wenn wir vor dem Schlafen gehen so einen Drink mixen und trinken, der besonders nährstoffhaltig ist?
Ja, ich bin jetzt keine Ernährungsexpertin, aber für mich klingt das mit dem Softdrink und gegebenenfalls auch dem Saft vor allem nach viel Zucker. Ja. Und es gibt einige Beobachtungsstudien, die zeigen, dass ein höherer Zuckerkonsum insgesamt, also jetzt nicht nur vorm Schlafen gehen, sondern insgesamt ein höherer Zuckerkonsum mit eher schlechterem Schlaf in Zusammenhang steht. Mhm. Ist aber natürlich jetzt kein kausaler Zusammenhang. Also man kann jetzt nicht sagen, dass der Zucker vor dem Schlafengehen dann den Schlaf verschlechtert. Aber weiß jetzt auch nicht, ob man das unbedingt braucht.
Okay, also wir können nicht sagen, Check verbessert den Schlaf. So viel ist schon mal klar. Kommen wir zum Magnesium. Ich finde die Frage danach ziemlich spannend. Zu mir hat auch schon mal eine Ärztin gesagt, ich soll vor dem Schlafengehen Magnesium nehmen, wenn ich da Bedarf habe. Denn dann könne der Körper das gut aufnehmen und quasi so in die Muskeln einbauen während der Nacht. Wir wissen, Magnesium ist wichtig für unseren Körper und wir können zum Beispiel Krämpfen vorbeugen, wenn wir genügend Magnesium zu uns nehmen. Aber hilft es auch, den Schlaf zu verbessern?
Lass uns doch erstmal kurz schauen, welchen Claim bei Produkten die EU überhaupt erlaubt. Und da ist es so, dass der Claim Magnesium trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Der ist erlaubt. Da steckt der Schlaf jetzt, wenn überhaupt, irgendwie nur indirekt drin. Ich weiß jetzt auch nicht so genau, was für eine Art von Müdigkeit da gemeint ist. Muskuläre Müdigkeit oder Müdigkeit vor dem Schlafengehen oder so.
Es ist nicht sonderlich konkret. Ne?
Nee, hat vielleicht auch einen Grund. Und wenn man mal in die wissenschaftliche Literatur schaut, da gab es 2022 eine Übersichtsarbeit und die hat keine belastbare Evidenz für eine positive Wirkung von Magnesium auf den Schlaf gefunden. In der Leitlinie zur Behandlung von Ein- und Durchschlafstörungen, die jetzt erst im Dezember 2023 auch wieder aktualisiert rauskam, da sucht man den Begriff Magnesium vergeblich. Das wird da nicht mal diskutiert. Fazit wahrscheinlich eher so, also bei nächtlichen Wadenkrämpfen vermutlich sinnvoll. Ansonsten würde ich da nach dem aktuellen Wissensstand keine große Verbesserung erwarten. Aber lecker schmeckt der Mocktail wahrscheinlich schon.
Ja, und ich dachte mir, es ist ja vielleicht auch ein Ritual, ne? Also ich meine, im Endeffekt, egal was drinne ist, wenn man sich selbst irgendwie signalisiert, ich gehe jetzt ins Bett und jetzt ist für mich irgendwie die Schlafenszeit und in aller Ruhe trinke ich hier mein Getränk. Das kann ja irgendwie auch hilfreich sein.
Genau, und es ist einfach ein Zeichen, dass man sich um den eigenen Schlaf kümmert, vielleicht dann auch auf andere Ebene und das kann dann schon auch zu einer Verbesserung führen.
Okay, halten wir fest, man darf sich nicht allzu viel erwarten, aber schlecht ist es sicherlich auch nicht unbedingt. Außer man zieht sich dann wirklich jeden Abend diesen puren Zucker rein, aber das hat dann vielleicht auch mit dem Schlaf nicht nur was zu tun, sondern auch mit dem Rest des Körpers, der darauf vielleicht nicht so gut reagiert.
Ja, man sollte wahrscheinlich danach mal Zähne putzen.
Oh ja. Lass uns aber mal auf deine Lifehacks zum besten Schlaf des Lebens schauen hier am Ende unserer Folge. Was sind denn deine?
Also meine Top 3 sind so, das erste ist Tageslicht und Bewegung. Also so nach einer Wanderung oder einem langen Spaziergang draußen unterm freien Himmel, da habe ich am Abend meistens so eine richtig schöne Bettschwere und da wissen wir auch aus der wissenschaftlichen Literatur, dass das hilfreich ist.
Bettschwere, musst du auch nochmal erklären für alle, die das noch nie gehört haben.
Ach so, ich sag das immer einfach so. Sag mir nicht so. So, dass man so das Gefühl hat, so der ganze Körper wird eigentlich so schwer und man möchte nur noch ins Bett und sich da reinlegen und schlafen.
So dieses Gefühl, was einen so rüberschiebt einfach, ja, genau. Oder so? Genau. So geh mal dahin, Schlafzimmer, genau. Bett.
Und mein zweiter Tipp ist, dass man einfach zu ganz regelmäßigen Zeiten schlafen geht und dann auch aufsteht, in so einen guten Rhythmus zu finden. Das hilft einfach unserem Körper dann auch abends vorauszusehen und vorzubereiten, wann wir dann ins Bett gehen werden. Dann hoffentlich eben auch mit der entsprechenden Müdigkeit. Und dann wacht man vielleicht auch morgens mit oder vielleicht sogar vor dem Wecker auf.
Okay, check.
Mein absoluter Top-Tipp, gerade auch jetzt, es ist immer noch ein bisschen kalt nachts. Du hast vorher schon von deinen Decken gesprochen, die dich nachts warm halten, ist, wenn man sich das Einschlafen erleichtern will, insbesondere wenn man oft kalte Füße hat, so wie ich, packt euch eine Wärmflasche auf die Füße, zieht vielleicht noch Wollsocken an, denn über warme Füße kann der Körper besonders gut Wärme abgeben. Er kühlt damit ab und dieses Absinken der Körpertemperatur, wo eben die warmen Füße unterstützen, das unterstützt das Einschlafen.
Du erzählst das oft, aber ich muss für alle, die das noch nie gehört haben, noch mal einmal diese Logikfrage stellen. Mhm. Ja, also warme Füße helfen beim Abkühlen.
Ja, genau. Also wir haben in den Händen und in den Füßen so ganz feine Gefäßgeflechte und die laufen ja sehr nah unter der Oberfläche der Haut. Da ist auch kein isolierendes Fettgewebe oder so da. Das heißt, darüber können wir wunderbar Wärme abgeben. Und in der Nacht sinkt eben unsere Körpertemperatur, genau wie auch die Temperatur in der Umgebung ja nachts absinkt. Das ist nachts draußen kühler als tagsüber. Und dieses Absinken der Körpertemperatur, der Körperkerntemperatur, das ist wichtig, damit wir gut einschlafen können.
Christine, was nehmen wir mit? Schlaftrends bringen uns nicht um, aber helfen vielleicht auch nicht alle.
Ja, und es lohnt sich einfach dann nochmal genauer drauf zu schauen. Bringt es was? Was sagt die Wissenschaft dazu? Sollte ich dafür Geld ausgeben? Und naja, im Zweifelsfall sollte man doch einfach zum Schlafmediziner, zur Schlafmedizinerin oder vielleicht auch zur Hausärztin erstmal gehen und das abklären lassen, bevor man da eine Selbstbehandlung startet.
Und manchmal tut's vielleicht auch die good old Wärmflasche.
Genau.
Bis dahin wünschen wir euch einen sehr erholsamen Schlaf, wie auch immer ihr den einleitet.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu auf deutschlandfunknova.de, in der DLF-Audiothek-App und überall da, wo es Podcasts gibt.